Gleichgültig, wie komplex oder exotisch die menschliche Zivilisation wird, gleichgültig, welche Entwicklung die Gesellschaft und ihre Technik nehmen werden, immer wieder wird es zu Zwischenakten einsamer Macht kommen, in denen das Leben der Menschheit und sogar ihre Zukunft von den relativ einfachen, weithin instinktgeleiteten Entscheidungen und Handlungen einzelner Individuen abhängt. Aus dem Tleilaxu Godbook.
Als er die hohe Fußgängerbrücke von seinem Palast zum Verwaltungsgebäude des Quisarats überquerte, verstellte Paul Muad'Dib seinen Gang durch ein zusätzliches Hinken. Es war kurz vor Sonnenuntergang und er bewegte sich durch tiefe Schatten, die ihn neugierigen Blicken fast entzogen. Aber ein scharfäugiger Beobachter mochte noch immer etwas in seiner Haltung ausmachen, das ihn identifizierte. Er trug einen Schild. Aber er war nicht aktiviert. Seine Berater hatten gefunden, dass die schimmernde Energieaureole Verdacht wecken könnte. Paul blickte nach links. Über dem Sonnenuntergang hingen Staubwolken in weit auseinandergezogenen Bänken. Der Wind wehte von der Wüste herein, eine austrocknende Brise, die ihn veranlasste, seinen Destillanzug zu verschließen. Er war nicht wirklich allein hier draußen. Aber das Netz der Sicherheitsorgane war nicht mehr so locker um ihn gewesen, seit er aufgehört hatte, bei Nacht allein durch die Straßen zu wandern. Ornithopter mit Nachtsichtgeräten kurften in anscheinend wahllosen Bewegungen hoch im Himmel, und sie alle waren über einen in seiner Kleidung versteckten Sender mit ihm in Verbindung. Agenten in Zivil waren in die Stadt ausgeschwärmt, nachdem sie den Herrscher in seiner Verkleidung gesehen hatten. Destillanzug und Wüstenstiefel, dunkel getönte Gesichtsfarbe. Die Wangen mit eingeschobenen Plastikwölbungen künstlich verdickt. Als er das andere Ende der Brücke erreichte, blickte Paul zurück und sah eine Bewegung neben dem steinernen Gitterwerk, das einen Balkon seines privaten Quartiers verbarg. Das musste Chani sein. In der Wüste nach Sand jagen, hatte sie dieses Unternehmen genannt. Wie wenig sie die bittere Wahl verstand. Die Wahl zwischen Qualen, dachte er, machte selbst geringere Schmerzen nahezu unerträglich. Für die Dauer eines verschwommenen, emotional schmerzhaften Moments erlebte er von Neuem ihren Abschied. Im letzten Augenblick hatte Chani einen flüchtigen Einblick in seine Gefühle gewonnen, hatte sie jedoch falsch interpretiert. Sie hatte geglaubt, seine Empfindungen seien von einer Art, wie Liebende sie erlebten, wenn einer von ihnen einen gefährlichen Weg ins Unbekannte antrat. »So wäre es, wenn ich nicht wüsste«, dachte er. Er hatte die Brücke hinter sich und betrat den oberen Korridor des Verwaltungsgebäudes. Die Räume waren beleuchtet, Leute eilten hin und her. Das Quisarat schlief niemals. Pauls Aufmerksamkeit wurde von den Türschildern gefangen genommen, als sähe er sie das erste Mal. Kontrolle der Prophetie, Glaubensprüfung, Glaubensverbreitung, religiöse Versorgung, Missionsunterstützung, Militärbetreuung. Verbreitung der Bürokratie wäre ein ehrlicheres Etikett, dachte er. Überall in seinem Universum war ein religiöser Beamtenapparat entstanden. Seine Mitglieder waren häufig Konvertiten. Opportunisten und Karrieremacher bildeten eine starke Fraktion, die zwar noch nicht in die Schlüsselpositionen vorgedrungen war, aber alle Zwischenräume ausfüllte. Dieser neue Priestertyp nahm Melange nicht nur wegen der lebensverlängernden Wirkung der Droge, sondern mindestens ebenso sehr, um zu zeigen, dass er sie sich leisten konnte. Seinem Herrscher stand er indifferent gegenüber. Seine wahren Götter waren Formulare und Vorschriften, seine Herrschaftsinstrumente Akten und umfangreiche Ablagesysteme. Effizienz war das erste Wort in seinem Katechismus. Und obwohl er der offiziellen Lehre mit häufigen Lippenbekenntnissen huldigte und verkündete, dass Maschinen nicht nach dem Bild des menschlichen Geistes gemacht werden durften, verriet er mit jeder Handlung, dass er Maschinen den Menschen vorzog, Statistiken höher schätzte als Individuen und die distanziert allgemeine Übersicht ebenso liebte, wie er das Bemühen um die Probleme von Einzelpersonen verabscheute, erforderte es doch lästige Initiative, Mitgefühl und Fantasie. Als Paul das Gebäude durch den Seiteneingang am anderen Ende verließ, hörte er die Glocken zum Abendritus in Alias Tempel rufen. Dieser Glockenklang vermittelte ein komisches Gefühl von Beständigkeit. Der Tempel auf der anderen Seite des belebten Platzes war neu. Sein Ritual erst in jüngster Zeit erfunden, aber der windgetriebene Sand hatte bereits damit begonnen, Stein und Kunststoff von Mauern und Plastiken zu zerfressen. Die mehr zufällige, dem jeweiligen Raumbedürfnis entsprungene Art und Weise, wie rings um den Tempel andere Gebäude hochgezogen worden waren, trug zu dem Eindruck bei, dass dies ein sehr altes Heiligtum voll von Traditionen und Geheimnissen sei. Er war jetzt draußen auf dem Platz, mitten im Gedränge der Menschen. Der einzige Führer, den seine Sicherheitsabteilung hatte finden können, hatte darauf bestanden, dass es so gemacht werden müsse. Paul hatte bereitwillig zugestimmt, zu Stilgars und Shannys Missvergnügen. Die Leute um ihn her, auch wenn sie ihn gelegentlich streiften oder gar anstießen, sahen ihn kaum an, drängten weiter. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte er sich wirklich unbeobachtet, als einer unter vielen. Er hatte plötzlich jede Bewegungsfreiheit. Was er tat und wohin er ging, interessierte niemand. Als er sich im Strom der Gläubigen zu den Tempelstufen bewegte, nahm das Geschiebe und Gedränge noch zu. Paul fühlte sich von allen Seiten angerempelt, bekam Püffe und Tritte auf die Zehen und wurde sich mit Unbehagen der unkalkulierbaren Gefahr bewusst, in die er sich hier, eingekeilt in die Masse der Leiber ohne seinen Willen, aber auch ohne Vernunft, begeben hatte. Dieses Gefühl von erdrückender Beengung und Attentatsfurcht verlor sich rasch, als er von der Woge menschlicher Leiber die Stufen zum Tempelportal hinaufgetragen wurde. Stattdessen dachte er an die Länge des Wegs, der ihn von seinen Kindheitstagen auf Caladan an diesen Ort geführt hatte. Wo hatte er seinen Fuß auf den verhängnisvollen Pfad gesetzt? Er konnte nicht sagen, dass er zu irgendeiner Zeit seines Lebens aus einem bestimmten Grund gehandelt hatte. Die Motive und die auslösenden Kräfte waren immer vielfältig und oft verschwommen gewesen. Rückblickend sah er sich selbst mehr als einen Getriebenen, denn als einen, der entschlossen war, mit zielbewusstem Willen sein Leben zu gestalten. Von Anfang an. Er hatte den flüchtigen und irgendwie wohltuenden Gedanken, dass er noch immer dem Schicksal ausweichen könne, das er so deutlich am Ende dieses Weges sah. Aber die Menge stieß ihn vorwärts, und der Gedanke verlor sich in dem Bewusstsein, dass er abgedrängt war und die persönliche Kontrolle über seine Bewegungen verloren hatte. Die Menge schob ihn durch das Portal und in den Tempel hinein. Die Stimmen, eben noch lachend, schimpfend, durcheinanderredend, verstummten. Hier im Tempel herrschten ehrfürchtiges Schweigen und der Geruch von saurem Schweiß und ungewaschenen Kleidern. Eine Anzahl Priester und Akoluten hatte bereits mit dem Gottesdienst begonnen. Ihr monotoner, doch wohlklingender Gesang übertönte die anderen Geräusche. Geflüster, Husten, Füße scharren. Und erzählte die Geschichte von den entlegenen Orten, die die Priesterin in ihrer heiligen Trance besucht hatte. Sie reitet den Sandwurm des Alts. Durch alle Stürme führt sie in das Land der sanften Winde. Mag auch das Schlangennest unser Lager sein. Sie bewacht unsere träumenden Seelen. Sie lindert die Glut der Wüste, bringt uns in Kühle. Und sicher geleitet sie uns durch finstere Nacht, durch Jammer und Mühsal hinauf in den Himmel. Ihre Gegenwart ist Süße, ist Duft wilder Blumen, Hauch des Göttlichen.